Picasso's overrated.
You're kind of an asshole, Bob.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Serien- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we better don't shit where we eat.
Right.
Right. Hello, hello, willkommen. Ja, wie immer vorweg, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Den Film, den wir heute hier besprechen, solltet ihr daher gesehen haben oder nicht, dann ist es eine andere Art von Entertainment für euch. Aber wir sind auf jeden Fall nicht spoilerfrei. Mhm. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, was man vorab so wissen muss. Bleibt zu sagen, welchen Film besprechen wir denn heute, Anne?
Wir besprechen heute Like a Complete Unknown. Und das ist der deutsche Titel, weil im Original heißt der Film A Complete Unknown.
Seriously? Okay, gut, weil ich war nämlich das. Ah, guck, da warst du jetzt einen Schritt weiter als ich. Weil ich war nämlich irritiert.
Ich weiß nämlich noch.
Ja, ja, genau. Also nicht im Sinne von mir ist nicht. Ich wusste nicht, dass es daran liegt, deutsche und englische Fassung, sondern ich habe gedacht, weil der Song heißt Like a Complete Unknown. Okay, gut, jetzt wissen wir, woran das liegt. Dass ich auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich sehe zwei verschiedene Titel, zwei verschiedene Poster vor mir und dachte nur, es ist mein Hirn, das halt mit dem Song durcheinander kommt, dem Songtitel. Das ist, weil das Like zu viel ist für die deutsche Seele.
Ich habe keine Ahnung. Nee, das Like ist ja der deutsche Titel.
Ach so, stimmt.
Nee, like andersrum. A Complete Unknown ist der deutsche Titel. Das Original ist A Complete Unknown. Frag mich nicht. Wer denkt sich sowieso sowas überhaupt aus?
Ja, vertrieben.
Frag ich mich ganz häufig. Ne? Aber also wer denkt, dass das eine gute Idee ist?
Ja, das passiert ja öfter so, muss man ja leider sagen, dass die deutschen Titel oft,
ja.
Gut, ja, wir wollen ja nicht, wir bleiben ja auf internationalem Terrain mit unserer Kritik, die wir hier positiv wie negativ durchführen. Deswegen, gut, also A Complete Unknown oder Like a Complete Unknown. Wie ihr möchtet. Und wie immer die Frage vorweg, wie hat es dir denn gefallen, Anne?
Also, was wir hier tun, wir analysieren Filme und Serien aufgrund unserer Expertise. Weil, wie du schon gesagt hast, wir sind ausgebildete Drehbuchautorinnen. Das heißt, wir haben ein bisschen Ahnung vom sogenannten Handwerk des Drehbuchschreibens.
Ja.
Das heißt, wir wissen, wo die Plotpoints an den richtigen Stellen sitzen. Im besten Fall erkennen wir manchmal auch, wenn sie nicht an den richtigen Stellen sitzen.
Ja.
Also das ist ja alles irgendwie, das ist Handwerk, das kann man erlernen. Aber was einen guten Film ausmacht oder anders formuliert, dass ein Publikum einen Film mag und daher für gut befindet, da ist Handwerk, das dramaturgische Rüstzeug ist ja nur ein Teil davon.
Ja.
Der andere Teil, den man überhaupt nicht unterschätzen darf und auf den man, glaube ich, gar nicht so viel Einfluss hat, wie man gerne hätte als kreativer Mensch, ist ja Geschmack. Also ein Großteil, wie man einen Film erlebt. Und ich würde mal behaupten, steile These von mir, das Publikum, das nicht so, wie soll ich sagen, diese Fachbrille aufhat, die wir beide aufhaben. Ganz normale Menschen, die Lust auf einen guten Kinoabend haben und keine Ahnung von Plotpoints und Aktstruktur und Sequenzmodellen haben, die werden ganz viel von ihrem Gefühl geleitet.
Ja.
Und das hat ganz viel auch mit Geschmack zu tun. So, warum erzähle ich das alles? Weil ich, wir können gerne diesen Film analysieren. Ich glaube, dramaturgisch macht er gar nicht so viel falsch. Also das ist, ich glaube, dieser Film ist dein Gladiator für mich.
Ja.
Wo wir gesagt haben, der Film macht dramaturgisch eigentlich alles richtig, aber du wurdest mit Gladiator ja nicht so richtig warm.
Mhm.
Hört mal in die Folge rein, ist wirklich sehr unterhaltsam.
Ja.
Und hier, dieser Film trifft nicht meinen Geschmack. Ich glaube, das kann ich jetzt so selbstbewusst sagen, it's not my cup of tea, dieser Film, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich weiß, wer Bob Dylan ist. Ich weiß auch, dass der weltweit verehrt wird aus Gründen, aber auch da muss ich so fair sein, dass ich sage, ich bin halt nicht so der Bob Dylan-Fan. Und darum ist das vielleicht einfach nicht mein Film. Und jetzt kommt die Bumerang-Frage. Lisa, wie hat dir denn dieser Film gefallen? Vor allem, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall mehr Bob Dylan-Fan bist als ich. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, erstmal finde ich, hast du das sehr schön diplomatisch ausgedrückt, wie es dir so mit dem Film ging. Ja, sehr, sehr gelungen. Ich finde es sehr spannend, wie wir jetzt aufgestellt sind, weil Bob Dylan-Fan ist, also ich würde mich jetzt nicht als Bob Dylan-Fan bezeichnen, aber ich bin mit Bob Dylan aufgewachsen. Und einzelne Lieder sind bei mir in meinem emotionalen Zentrum mit Kindheit und Familie verbunden. Und hin und wieder höre ich mir mal einen Bob Dylan-Song an. So, also um das mal einzuordnen. Ne? Ich bin jetzt kein, ich habe jetzt hier nicht alle Alben und ich kenne alles über sein, weiß jedes Detail aus seinem Leben, so nicht. Aber er ist vor allem bei mir emotional verankert mit Familie und Kindheit. So, und ich glaube, das ist schon mal sehr spannend, weil wir jetzt, also eigentlich ist es super, wir können also jetzt einmal auf diesen Film gucken mit jemandem, der emotional gebunden ist. Also da spielt eines dieser Lieder wird angespielt und ich bin so, alles klar, super, ich bin dabei die nächsten 2 Minuten. I love it, einfach weil es der Song ist und der mit mir was macht. Und dann jemandem, der das alles nicht hat. Das ist ja super. Ich habe nämlich auch beim Gucken gar nicht jetzt bewusst, weil ich wusste, dass das so unterschiedlich ist bei uns. Deswegen kam mir die Frage gar nicht, sondern sie kam mir nur so, unter anderem, können wir später darauf eingehen, aber würde ich gerne später genau dann machen, funktioniert dieser Film auch für Nicht-Fans und für die, die keine Ahnung
haben? Nein,
so,
nein,
gut. Tut ja nicht. Gut, dann habe ich die Frage jetzt schon beantwortet. Gut, wir werden das vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher beantworten. Oder nicht, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Also von daher finde ich das eigentlich ganz spannend. Und ja, also vielleicht gehen wir dann einmal zum Handwerk jetzt zurück, erstmal zu Beginn. Dramaturgisch macht der Film eigentlich nichts falsch, aber meine Hauptfrage ist schon, sag mal, Thema Spannung, ne? Und Konflikt. Gab's da was? Also, ist einfach extrem spannungsarm. Also ich hatte auch so Spaß, mir diese brillante Performance von, ich sage den Namen jetzt einmal, Timothée Chalamet. Verdammt, jetzt ging es wieder nicht.
Ich kann es auch nicht besser. Timothée, darauf können wir uns einigen.
Chalamet. I think. So, wir hätten es besser können.
Ist es nicht L und M andersrum? Ist es nicht Chalamet?
Chalamet, danke. Genau. Ich habe eben noch, ich weiß nicht, ja, nein, du hast richtig, Chalamet. Timothée Chalamet. So, ja, ihr habt recht. Hätten wir sicher vorher ein paar Mal üben sollen. Aber ich sag's euch, gefühlt übe ich seit Jahren und ich krieg den Namen immer nicht hin. Also es ist, man möge es mir verzeihen. Der tolle Tim. Wir kürzen das jetzt hier.
Okay.
Macht es wirklich ganz fantastisch, finde ich.
Ja, das stimmt.
Also, wow.
Da bin ich bei dir.
Weil er es wirklich alles selbst gespielt und gesungen hat und die Stimme. Und also, ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu sagen, dass auch Gestik, Mimik total Bob Dylan sind. Das weiß ich nicht. Aber Stimme und Sprache vor allem, die ist ja wirklich so markant, das kann man auch sehr vergeigen. Also, das ist schon Wahnsinn. Also hatte ich da auch Spaß.
Obwohl ich muss ganz kurz, ich finde, also es ist persönliches Urteil meinerseits, aber Timothée ist ja ein unfassbar schöner junger Mann. Also der ist ja einfach, mein Gott, der sieht ja aus wie gemeißelt. Weißt du, was ich meine? Der hat ja ein unfassbar, finde ich, der hat ein unfassbar schönes Gesicht. Mhm. Jetzt bin ich richtig hart. Ich finde, der ist zu schön, um Bob Dylan zu spielen. Okay. Sorry, meine Meinung. Insofern krasse Fehlbesetzung. Wirklich, krasse Fehlbesetzung.
Findest du wirklich? Ernsthaft? Hat dich das so aus der Kurve geschmissen, dass er zu schön ist für Bob Dylan? Ist das nicht ein generelles Problem bei Biopics, also dem Genre Biopic, dass dann oft einfach, weil SchauspielerInnen ja oft normschöne Menschen sind, ich sag's mal so, dass man dann immer das hat?
Ja, und wir gehen jetzt.
Also Cillian Murphy als Oppenheimer war auch zu schön in dem Sinne. Ne? Also das ist ja einfach Teil des Berufs. Ich rechne das immer schon raus. Also mein Hirn rechnet immer die schauspielerische Normschönheit raus.
Das finde ich spannend, weil ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand des Diskurses da ist. Aber wir kennen ja alle auch ältere Biopics, wo quasi maskentechnisch ja. Schauspieler, ich meine das jetzt nicht so provokant, wie es klingt, aber entstellt wurden. Ne? Wir reden von künstlichen, modellierten Nasen, mhm. die angeklebt wurden. Gerade Nasen sind ja, ich mache das Fass jetzt nicht wirklich auf, aber gerade Nasen sind ja häufig ein Anstoß von ja. hitzigen. Mhm. Diskussionen und auch Shitstorms. Und das hat man ja früher gerne gemacht, dass Schauspieler komplett durch die Maske irgendwie verändert wurden. Ich glaube, das ist gar nicht, das macht man gar nicht mehr. Ne? Ich weiß gar nicht, um diese Shitstorms wahrscheinlich zu vermeiden. Und du bist das beste Beispiel dafür, weil du kannst ja im Gegensatz zu mir, hast du ja gerade gesagt, du rechnest die Schönheit dieser normschönen SchauspielerInnen da schon okay. raus. Ich denke die ganze Zeit nur, oh, er ist zu schön für Bob Dylan. Ich kann da gar nicht dran vorbeigucken. Können, ja. An diesem schönen jungen Mann.
Okay, naja. Ich dachte, du wolltest ganz woanders hin damit. Jetzt.
Was?
Nein, du bist das beste Mann, wie so, ich? Maske? Was? Wo? Vergiss es, da hat mein Kopf gerade dich ganz anders gelesen kurz und ist vorausgeeilt. Ja, aber nur, dass, da ich das jetzt mache, kann ich nicht von ausgehen, dass das alle machen. Deswegen ist das schon ein Faktor. Ich habe aber auch überlegt, wen besetzt, also ich hätte jetzt auch, du brauchst halt einen Star. Und das ja. ist schon ein smarter Move. Und du kriegst damit auch junge Leute rein. Weil ich weiß nicht, wie die Timothy-Generation so mit Bob Dylan sich gerade umgeht.
Die also werden, das würde mich interessieren, wie enttäuscht oder auch nicht enttäuscht, ich lasse mich ja gerne positiv überraschen, die aus dem Kino gegangen sind. Also ja. du hast es völlig zu Recht gesagt, dieser Film, ich glaube, darauf kann man sich wirklich einigen, ist wahnsinnig spannungsarm.
Ja. Gut.
Und du hast auch nach einem Konflikt gefragt, mhm. weil, das wissen wir, Konflikt ist der Motor einer jeden dramatischen Erzählung.
Ja.
Also der Konflikt ist ja eigentlich Bob Dylan gegen sich selbst und gegen sein. Ich habe im Internet, ich habe einen sehr schönen Ausdruck gelesen, der ist nicht von mir, aber ich fand ihn so schön, ich werde ihn hier zitieren. Dieser Film ist nicht Coming of Age, sondern Coming of Voice. Dieser Film erzählt, wie Bob Dylan zu Bob Dylan wird. Und der steht sich ja auch ein bisschen selbst im Weg. Und ich sag mal so, Konflikt habe ich in der letzten Viertelstunde dieses Films, da habe ich den ganz deutlich erkannt. Wir reden natürlich, ich greife jetzt vorweg, von diesem Eklat, von diesem absoluten Eklat auf diesem Newport Folk Festival 1965. Weil das war mir auch, das wusste ich vorher nicht, das hat mich der Film gelehrt. Offensichtlich ist ja Folkmusik definiert mit ein Mensch, egal welchen Geschlechts, eine akustische Gitarre, that's it. Und dass man da auf einmal mit einer E-Gitarre aufläuft und noch mit einer Band im Hintergrund, das muss ja damals irgendwie die Vorstellungskraft der Folk-People gesprengt haben. Und das ist der Eklat. Okay, wow. Also wenn das, also das ist der Konflikt dieses Films. Ja. Und dann ist auch schon Abspann. Also, ja.
Ja, hast du völlig recht. Mm. Ich habe übrigens auch noch mal ein bisschen nachgelesen zum Thema, ne? Man muss noch mal klar sagen, das hier ist keine Dokumentation. Also so klar anti war die Menge nicht. Also es gibt jede Menge Ach. Details davon. Es gilt auch als Legende, dass Pete nach einer Axt greifen wollte zum Beispiel. Es wurden auch Elemente aus einem späteren anderen Konzert eingezogen. Zum Beispiel die eine im Publikum, die eine Frau steht doch auf und schreit Judas, glaube ich.
Ne? Ja, ja, ja.
Das ist in Glass, das ist irgendwann bei einem Konzert später in Großbritannien passiert. Ich habe nur mal kurz nachgelesen, das kommt auch noch dazu, es wurde sehr viel verdichtet, es wurden Dinge hineingebracht, die nicht stimmten. Auch die ganze Johnny Cash-Nummer währenddessen didn't happen. So, ich habe irgendwann aufgehört zu lesen, weil ich es dann, also das ist halt das Ding ein bisschen mit einem Biopic, da kann man jetzt eine generelle Diskussion aufmachen auch. Ne? Wie viel fiktionalisierst du und wie viel nicht? Boah, das finde ich immer, finde ich schwierig, ne? Also
soll ich dir jetzt mal meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung dazu sagen? Also, es ist ein Kinofilm, es ist ein Biopic, es ist keine Dokumentation, es ist kein Dokumentarfilm. Und ich bin ja der Meinung, weil deine Frage war, wie viel darf man fiktionalisieren, wenn da unterm Strich ein unterhaltsamer Film bei rumkommt, dann soll man bitte so viel fiktionalisieren, dass das beim Zuschauen Spaß macht. Und ja, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, war bei mir halt nicht so der Fall. Also insofern,
selbst, ich selbst fand damit.
Film halt wirklich nicht sehr unterhaltsam. Und das möchte ich noch dazu sagen, du hast recherchiert und du bist, hast ja gesagt, mit Bob Dylan mehr oder weniger ein bisschen aufgewachsen. Dieser Film hat vielleicht ganz viele Perlen für Leute, die sich mit Bob Dylan und der Zeit von 1961 bis 65 auskennen. Ich erkenne diese Perlen nicht, weil ich das Hintergrundwissen nicht habe. Und deswegen kann ich sagen, für einen Menschen, der wenig Ahnung von Bob Dylan hat und gerne einen unterhaltsamen Film geguckt hat, dieser Film geht an dieser Zielgruppe, sag ich mal, vorbei, komplett vorbei. Und das ist schade.
Ja, ich habe es schon befürchtet, weil, also einfach dadurch, dass ich mir hier gedacht habe, so, boah, es ist jetzt Minute 20, was ist ja eigentlich das Problem? Worum geht's? Also irgendwie sehe ich einem sehr jungen Bob Dylan dabei zu und Bob Dylan zu werden. Aber auch sehr am Anfang, ne? Also ist wirklich sehr früh. Dann kam irgendwann rein, ah, okay, Folk versus Electric, ne? So, dann, ja, das war aber auch eine größere Diskussion, ne? So, die Beatles galten ja auch erst als der Krach, die machen da Krach. Das galt ja auch nicht als, heute sagen wir, das ist alles, erstmal war es auch eine Revolution, so, ne? Und eben die, für die jungen Leute. Nur ist das ja ein nicht personenimmanenter Konflikt, sage ich jetzt mal. Ne? Also Bob Dylan zerbricht jetzt nicht persönlich daran, ob Folk oder Electric. Ja, das, also, das wirkt von außen auf ihm ein. Aber was ist sein inneres Problem? Ja, der Star, ne, Stardom, der ganze Ruhm, das wird dann zu heftig. Aber so wirklich, also ich sag jetzt mal, sagen wir so, ich denke mir jetzt irgendwas aus. Bob Dylans Vater ist eine Folklegende. Und wenn Bob jetzt auf die Bühne geht und Electric spielt, dann ist das hier vorbei. Und dann beendet er eine Ära. Er verliert dann seinen Vater. Er braucht nicht mehr zu Hause auftauchen. Keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. Ne? Das meine ich mehr mit persönlicher Anbindung und Problemen. Weil so sehe ich ihm dabei zu, wie halt ein Star zu werden stressig ist. Aber das ist ehrlich gesagt oft stressig. So. Also jetzt auch nicht besonders, sich das anzugucken. Da diese ganze, dann habe ich mich gefragt, läuft der Konflikt jetzt hier mehr über seine über die Frauen in seinem Leben? Aber das ist ja auch nicht so richtig. Hattest du da, wie ging es dir mit diesen Liebesgeschichten und den Konflikten da? Hattest du da mehr das Gefühl von auch Aufbau, Entwicklung? Sehr suggestiv schon wieder, aber.
Ich habe mich ja ein bisschen auf diese heutige Podcast-Session vorbereitet und im Zuge meiner Recherchen habe ich gelesen, dass die Figur Sylvie, gespielt von Elle Fanning, dass das eine rein fiktive Figur ist. Also diese Sylvie, diese junge Frau hat es so im Leben von Bob Dylan offensichtlich nie gegeben. Steht jedenfalls im Internet. Du hast eine Anmerkung dazu.
Ja, sie ist aber sehr, 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 sehr nah dran an seiner damaligen Freundin, die, ich glaube, Susie Roto heißt oder so in die Richtung. Also es ist schon namentlich auch nah dran. Bob Dylan hat explizit gesagt, sie rauszuhalten, sie nicht als Person einfließen zu lassen, um sie zu schützen. Aber auf dem Cover seines Durchbruchsalbums ist sie mit drauf. Und die Szene steckt dann schon, die haben den nicht eins zu eins genommen, aber wenn er eben fotografiert wird für sein erstes, also eigentlich sein zweites Album, was ja dann sein Durchbruch war, weil er seine eigenen Sachen der Welt gezeigt hat, da sitzt er dann ja auf den Stufen von dem Haus in Brooklyn, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube schon. Und sie sitzt daneben. Und das ist sozusagen das Äquivalent zu, und das wird dann das vermeintliche Cover. Also man zeigt ihn oder man impliziert damit, dass sie gleich auch noch aufgestanden sind, durch die Straße gelaufen sind und dann wurde dieses Cover geshootet. Das heißt, sie sind da schon sehr nah dran. Ne? Also ich habe dann auch gedacht, okay, er hat sich das ausgebeten, aber eigentlich hat man den Namen sogar, also Sylvie und Susie und Rotto und wie sie hier heißt, ist auch alles so sehr, klingt sehr ähnlich. Also ja. So. Aber nur um das kurz einzuwerfen.
Bitte. Okay. Ja, also ich sag mal so, dieser Film, und ich wiederhole mich, wer diesen Podcast nicht zum ersten Mal hört, weiß, dass ich per se eigentlich sehr nah am Wasser gebaut bin. Ich kann ganz schnell gerührt werden. Ich docke sehr schnell emotional an. Und dieser Film hat mich aus Gründen überhaupt nicht emotional angesprochen. Und das Einzige, und das spricht jetzt wieder dafür, wie schnell ich im Grunde eigentlich gerührt werden kann. Das Einzige, ich habe nicht geweint, aber das, wo ich so merkte, oh, da klappt jetzt mein Herz so ein bisschen auf. Das Einzige, was mich emotional wirklich berührt hat, war diese Abschiedsszene, wo Sylvie an diesem Fähranleger ist. Mhm. Bob Dylan kommt auf seinem Motorrad hinzugebraust und sagt, geh bitte nicht. Und sie haben diesen Abschied durch so einen Maschendrahtzaun. Und es ist eigentlich klar, sie können nicht miteinander, können sie ohneinander. Was ist das für eine Beziehung? Das ist, also das fand ich wirklich, da habe ich gemerkt, da hatte der Film mich für ungefähr 2,5 ja. Minuten. Abschied ist ja auch irgendwie immer was.
Ja, und Fähre und dann das Horn und sie muss jetzt genau, an Bord und wenn sie so, geht, dann also das, ist es immer vorbei. Ja, na klar.
Ja, richtig, richtig. So, da hatte der Film mich kurz, aber ansonsten, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, wir sind ja hier unter uns. Ja. Wir sind ja hier unter uns. Nochmal, Timothy spielt das sensationell, aber die Inszenierung dieses Bob Dylan Charakters, dieser Figur, ich finde den zu 95% durch diesen ganzen Film hindurch unfassbar unsympathisch. Ja. Für mich ist das ein arrogantes, kleines Arschloch.
Ja.
I'm sorry.
Und damit wäre dann ja auch mein Zitat schon mal von dir erklärt. Vielen Dank. genau, you're kind of an asshole, Bob. Well, pretty big asshole. Es ist, ja. Ich kann jetzt keine Aussage macht's dazu treffen.
Schwierig.
Ja, macht's schwierig.
Macht's ich bleib schwierig, jetzt einfach da mal emotional anzudocken.
Im Fiktionalen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne jetzt Bob Dylan nicht persönlich. Deshalb im Fiktionalen. Ja, ne? Er hat auch keinen, man spricht ja dann von Redeeming Moment, ne? Dass so eine Figur dann irgendwann geläutert wird und seinen Fehler erkennt, ihren Fehler erkennt und dann zu einem besseren Menschen wird. Ja, nicht so richtig, ne? Also, das habe ich mich auch gefragt, was ist das eigentlich für eine Aussage? Also, am Anfang ist er noch der so ein bisschen nette, kleine Boy from Midwest, so, ne, out of Midwest, so, ne, der kommt und in die Stadt und hat, also hat sehr viel Ego und Selbstbewusstsein, ne, und bleibt aber auch in diesem einen Level. Das Einzige, was passiert ist, er kommt nicht gut klar mit dem ganzen Fame und will halt er selber sein, also wird eigentlich noch mehr ich mache jetzt mein Ding und dass ich jetzt hier auf einem Folk-Festival bin und ich eigentlich auch meinen Durchbruch dank dieser Menschen hier geschafft habe, ist mir egal. Ich stelle mich jetzt hier hin und spiele denen das, von dem ich weiß, dass die das nicht wollen. Also jetzt mal im Fiktionalen, ne? Also wie gesagt, im Echten, also tatsächlich war es wohl so, dass es waren mixed feelings in the crowd. Das fanden gar nicht alle kollektiv so scheiße.
Ja, nee, ganz ehrlich.
So, what's happening? Das meine ich ja. Es passiert einfach auf der Personenebene einfach gar nicht. Die Figur entwickelt sich nicht, der wird das alles zu viel.
Ja, doch, die einzige Entwicklung ist, dass quasi ab der zweiten Hälfte des zweiten Aktes der nur noch diese dämliche Sonnenbrille trägt, nur noch irgendwie so vor sich hin nuschelt, ja, die Haare irgendwie immer krauser und lockiger werden und der einfach nur noch immer nerdiger und, sorry, immer unsympathischer wird. Und also man ist ja sofort dabei, wenn man eine Figur sieht und gerade Künstler, die mit sich hadern und die strugglen und die irgendwie, die haben eine Mission oder die wollen irgendwie aus ihrem Inneren bricht etwas heraus, was sie mit der Welt teilen wollen. Und manchmal sagt man ja auch, ja, er oder sie war seiner oder ihrer Zeit voraus. Und ne, dass man merkt, irgendwie, man hat eigentlich was zu erzählen, man hat was zu geben. Aber ich sag's jetzt mal, das Publikum, die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. Und aber Jahre später in der Retrospektive, blablabla. Aber so ein Strugglen, da wäre ich ja sofort dabei. Also eine Figur, die mit sich hadert und die gegen Widerstände stößt und trotzdem an so einer Verzweiflung festhält, weil sie nicht anders kann, wäre ich ja sofort dabei. Aber diese Bob Dylan-Figur ist einfach nur, wie du sagst, der hat wirklich ein überraschend großes Ego von Anfang an, wird am Schluss immer ja irgendwie seltsamer. Wie so ein Schrat. Kennst du den Ausdruck Schrat?
Ja. Ja. So? Eigentlich meistens kommt da noch Wald vor, aber ansonsten.
Ja, richtig, aber da sah ich jetzt, also da sehe ich keinen Waldschrat, sondern einfach nur einen Schrat. Der ist einfach irgendwie, Mann, also das ist wirklich, macht, also mir hat es wirklich gar keinen Spaß, dem zuzugucken.
Ja, ich kann das alles verstehen. Ich und meine damit halt auch, was war die Absicht dann dahinter? Also, ich weiß jetzt halt nicht, ist der so? Dann wo hatte ich die Info nicht? Und wenn man ihn jetzt sozusagen sympathischer gemacht hätte, dann hätten die Leute gesagt so, ja, es ist der große Bob Dylan, der ist super, weil der ist halt ein wahnsinnig unsympathischer Mensch, das weiß man doch. und was ich jetzt, ich werfe das mal kurz ein, so Anekdote von der Seite. Mhm. Ich habe vor kurzem erst die Dokumentation The Greatest Night in Pop gesehen. Kennst du die? Mhm.
Nein.
Okay. Auf Netflix. Es geht um die Nacht, die eine Nacht, in der We Are the World aufgenommen wurde, 1985, produziert von Quincy Jones und Lionel Richie. Dieser Song, also wenn man drüber nachdenkt, wer da alles ist, ne? Wer da alles mitgesungen hat, die waren fast alle im selben Raum. Und du musstest diese Leute alle zusammenkriegen. Diese ganzen Egos, diese ganzen künstlerischen Seelen überhaupt zusammenkriegen. Und wann machst du das? Nach der Verleihung der American Music Awards, nach den AMAs, wenn die alle in Los Angeles sind, kommen die alle ins Studio. Das ist so eine spannende Geschichte, diese ganze Nacht. Man wusste nicht, wer kommt und ne, kommen sie alle. Und wenn die Person nicht kommt, dann kommt wieder die Person nicht. Und dann sind da irgendwie noch, wenn die im Raum ist, wird das dann mit der? Es ist Wahnsinn. Diese Dokumentation ist toll. Bob Dylan singt auch ein paar Zeilen bei We Are the World. Bob Dylan war in der Nacht nicht anwesend, weil Bob Dylan und Menschen ist ein Thema. Der war nicht da in der Nacht. Der hat eine private Aufnahmesession bekommen, hat seine Zeilen alleine eingesungen. Es gibt, kann man sich gerne mal anschauen auf YouTube, die 10 Minuten, wie Bob Dylan seine Zeilen einsingt. Und was mir da, das ist jetzt eine subjektive, hier ist meine subjektive Interpretation dieser 10 Minuten. Das ist ein sehr verunsicherter Bob Dylan, der sich nicht sicher ist, ob er denn das hier wirklich mit seinem Gesang, der ja nun mal sehr individuell ist, das überhaupt richtig hinkriegt. Weil der da halt mit Menschen singt, die halt perfect pitch, perfect voice haben. Unglaublich, mhm. Ne? So wie der Frontsänger von Journey, der halt als The Voice betitelt wird. Das ist nicht Bob Dylan. Bob Dylan kann nicht so in dem Sinne gut singen, ne? Also das ist meine Interpretation dessen. Und da steht ein Bob, der sehr verunsichert ist, vor dem Mikro, Quincy Jones, Lionel Richie, alle um ihn rum. Und auf dem Klavier spielt ihm das immer wieder an, Stevie Wonder. Und er ist wie, also ständig sagt so, can you play it again, Stevie? Also immer wieder und immer wieder, weil er sich immer unsicher ist, ob es jetzt trifft oder nicht. Das ist überhaupt nicht, ich hatte die ganze Zeit diesen Bob Dylan vor Augen. Also das war der Bob Dylan, den ich jetzt zuletzt vor Augen hatte. In dieser Situation, als sehr verunsicherte künstlerische Seele. Mhm. That's not a match. Also, den kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Weil der,
nee.
Weißt du, wenn er jetzt noch vielleicht, aber das meine ich, noch irgendwie hinter gewesen wäre, er hat halt seine Selbstzweifel. Der hat ja auch nie Selbstzweifel. Ne? Also dieser, vielleicht sollte dieser Moment ein Moment von Selbstzweifel sein, in dem er sagt, die wollen immer alle wissen, woher die Songs kommen. Mhm. Ja, und dann kommen die halt trotzdem. Also es ist ja noch nicht mal so, dass er Angst hat, dass, also ne, ist jetzt auch nicht so, dass er zum Beispiel Angst hat, dass ihm nichts mehr einfällt. Oder dass er glaubt, das habe ich mich kurz mal gefragt, glaubt er, dass seine Songs nur dann kommen, wenn er mit einer dieser, also entweder mit Joan oder halt mit Sylvie gerade in Verbindung mhm. ist oder halb zusammen oder nicht. Also kann er nur, wenn die in ihrem Leben sind, diese Songs schreiben. Auch das, also ich nehme jetzt wirklich so picking things, wo ich mich kurz gefragt habe, ach so, ist das jetzt das, weil es so einen Hint gab, so einen kleinen Hinweis dahin gab. Vielleicht war es auch nicht ein Hinweis, vielleicht hat auch einfach nur mein Kopf versucht, den Konflikt irgendwo rauszulesen, weil er fehlte. Oder mein Kopf mhm. denkt sich halt, also hier hätte man ja diesen Konflikt machen können. Das kann ich jetzt nicht ganz aufteilen, weil das ist ja alles irgendwie eins oft im Kopf einer Fluch und Segen dieses Berufs. Ja, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber weißt du, was ich meine mit,
ja,
zum Thema you're kind of an asshole, Bob. Und ich dachte so, ist sie? Also, weiß ich nicht. Ist das, aber nochmal, was ist das, die Aussage des Films? Oder geht es um einen, es kann wirklich sein, dass mir die Info fehlt, dass er halt so ist und das wissen auch alle. Und deswegen läuft der Film natürlich so ab. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ich als Nicht-Bob-Dylan-Fan mhm. kriege vielleicht ganz viele Perlen nicht mit. Die werden aber in diesem Film auch für Menschen wie mich überhaupt nicht erklärt. Also diese Mühe so. Macht sich ja in diesem Film niemand.
So, darum geht's genau. Das war meine nächste Frage dazu. Mir war schon klar, dass ich zwischendurch, in der ganzen Konfliktarmut, mich dann darüber gefreut habe, dass wir halt hier zum Beispiel im Hotel Chelsea sind, dem berühmten KünstlerInnen-Hotel. Siehst du, ich sehe an deinem Gesicht so, what?
Aha.
So. Und ich denke so, oh, es ist das Hotel Chelsea, wo sie alle abgestiegen sind, wo Patti Smith gewohnt hat, wo die großen Künstler und Andy Warhol und überhaupt und ganz viele KünstlerInnen haben mit ihren Porträts und mit ihren Zeichnungen und Bildern bezahlt. Heißt das, wenn ich in diesen Flur gucke und er da an den Türen klopft, habe ich den Moment vor allem, weil mir hier als Nugget diese Bilder an der Wand sagen sollen, oh, das ist ein, keine Ahnung, XY. Weil man weiß, dass die halt damals als arme KünstlerInnen, bevor sie ihren Durchbruch hatten, nicht ihr Zimmer bezahlen konnten im Hotel Chelsea. Und das Hotel Chelsea war halt so ein Auffangort für all diese Seelen. Dort konnte man eben auch mit seinen Services und seinen Künsten bezahlen. Ja, gut, aber ich sehe das kurz und in meinem Kopf geht an, ah ja, da habe ich ja mal, das weiß ich. Und dann habe ich gedacht, wenn man das nicht weiß, wird einem das aber eben auch nicht erklärt jetzt, ne? Also,
ja, genau. Schade. Also finde ich mega interessant jetzt, was, also ganz viel gelernt habe ich jetzt gerade in den letzten 60 Sekunden.
Ja.
Schade, dass der Film das irgendwie nicht bereitstellt für Menschen wie mich, weil dieses Nugget an mir natürlich vorbeigegangen ist. Aber vielen Dank. Darum liebe ich ja unsere Gespräche auch so.
Ist so. Ja, aber guck, so. Ich habe dann währenddessen gedacht, okay, wie viele Nuggets habe ich jetzt die letzten 10 Minuten verpasst, weil ich sie nicht kenne? Also ja,
richtig.
Ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet. Das sind Wissensnuggets, die ich dann habe. Aber ich bin mir sicher, dann fehlen welche. Und dann hat der Film aber auch nicht die Absicht, das zu erzählen und daraus noch mal was zu ziehen, damit man dem Film halt mehr verfällt. Und muss man ja auch sagen, also das eine sind natürlich diese ganzen KünstlerInnen-Welt-Informationen. Ich finde, dann ist natürlich nur der ganze politische Teil auch extrem groß natürlich.
Oh ja.
Wie fandest du die Informationsbereitung?
Also der Film spielt ja, korrigier mich, wenn ich es mir falsch gemerkt habe, aber er spielt zwischen 1961 und 65.
Ja.
Mhm. Und da kann ich jetzt sagen, da hatte ich ein bisschen Vorwissen.
Ja.
Also da gab es so ein paar Sachen wie John F. Kennedy wird erschossen 1963, Martin Luther King mit seiner Rede, die weltberühmt wurde, der Vietnamkrieg dräute, Bürgerrechtsbewegung, also das waren politisch aufgeheizte ja. Zeiten in den USA, aber ich kann auch, glaube ich, man kann sagen weltweit.
Mhm.
Und da hatte ich ein bisschen Vorwissen. So, das heißt, die Nuggets, sag ich mal, sind nicht sang- und klanglos an mir vorbeigegangen.
Okay, aber du hattest das Wissen. So.
Ich hatte das Wissen, ich wollte gerade sagen, der Film macht sich keine Mühe, jemanden, der das nicht weiß,
ja.
den abzuholen oder den irgendwie so sich freundlich bei dem einzuhaken und zu sagen, ich erkläre dir das kurz und das kann man ja auch smart machen. Es geht ja nicht darum, dass das ein Erklärbär-Film wird oder dass irgendwelche informativen Bauchbinden oder unten drunter so ein Laufband durch. Und darum geht es ja nicht. Also das ist ja Teil unseres Berufs zu sagen oder zu wissen, wie man solche Informationen dann auch irgendwie charmant in so einen Film einfließen lassen kann, aber dass er nicht so viele Leute außen vor lässt. Also, dass jeder, der ein Ticket gezahlt hat, um ins Kino zu gehen, um sich diesen Film anzugucken, freundlich untergehakt wird und Teil dieses Narrativs sein darf, im Sinne von, er wird abgeholt und er versteht, was da passiert, weil ihm die Chance gegeben wird. So, so wie der Film das jetzt erzählt, ist es im Grunde wahnsinnig ausschließend. Der schließt Leute aus.
Mhm.
Der schließt ZuschauerInnen aus, die Vorwissen auf gewissen Ebenen, sei es über die Biografie von Bob Dylan oder die weltpolitische Lage zwischen 1961 und 65. Wer diese Infos nicht hat, wird dann nicht unterhalten in diesem Film. Der bleibt da außen vor. Das finde ich schade, weil ich bin der Meinung, das wäre auch anders gegangen.
Das finde ich wunderbar gesagt. Weil das nämlich genau dieser Punkt ist mit außen vor gelassen. Auch eine gewisse Arroganz, finde ich. Das ist dann wie so eine Bildungsfrage. Und mal ehrlich, wenn ich ein Biopic mache, was ist denn sonst meine Aufgabe? Ich soll die Biografie eines Menschen in seiner Zeit einordnen. Und das Richtig. Passiert aber dann im Sinne von, naja, guck mal, wie ich jetzt hier cool so in drei Worten das und das fallen lasse. Und dann muss ich denken, oh, jetzt fühle ich mich super, weil ich das vor 25 Jahren im Geschichtsunterricht gelernt habe. Also, nee. Einfach nee. Kurz, es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, so, warum ist der ganze Film nicht mehr so? Es ist der Moment, die nach der Cuban Missile Crisis. Also als die Welt wirklich kurz vorm nuklearen, die Kuba-Krise, genau, kurz vor dem, vor dem wirklich nur Millimeter vor dem Abgrund eines nuklearen Dritten Weltkriegs stand. Da habe ich da gedacht, okay, jetzt passiert plötzlich was ganz anderes im Film. Plötzlich gibt es keine Dialoge und Leute unterhalten sich, sondern plötzlich gibt es stille Momente von. Und die Straßen, auf der Straße bewegt sich plötzlich was. Und man sieht mit Bob zusammen, wie der nach außen guckt und was wahrnimmt. Keine Dialoge, sondern die Stimmung ist eine andere. Dieses Dreuen, genau was du gesagt hast, dieses Dreuen ist plötzlich so in der Luft. Man spürt das. Dass das dazu führt, dass so zu, ohne Worte, er legt seinen ganzen Schmerz von diesem, die Welt steht am Abgrund. Er packt es in diesen Song, in diesem Keller. Bates. Ich glaube, ich will nicht Bates sagen, weil ich dann immer an Bates denke aus Psycho. Und das ist natürlich, da schreibt man anders.
Das ist aber Norman.
Das ist Norman, da schreibt man auch anders. Und dann hört mein Mund auf.
Oh, wir können mal bitte über Psycho sprechen. Ja, das
wir sollten
schön.
Das, ja. Vielleicht als das Ende dieser Staffel, als Nugget.
Oh, auch schön. Also Psycho, da würde ich sehr gerne mit dir drüber sprechen.
Da können wir natürlich da.
Oder deutscher Titel Psycho.
Psycho. Der Psycho. Ja, da haben
wir
auf jeden Fall.
Wir holen hier jeden ab.
Da müssen wir uns gegen, wenn wir uns gegen einiges messen müssen, weil wenn ein Film analysiert wurde, dann der. Aber ich würde sagen, schaff mal.
Freue ich mich jetzt schon.
Mach mal.
Entschuldigung, ich wollte dich.
Nee, finde ich super. Ich auch nur kurz, weil warum mein Kopf so dicht gemacht hat. Das passiert. Ich habe euch mal abgeholt, was so los ist, wenn mir die Worte versagen, was in meinem Gehirn da los ist.
Love it.
Das ist super. Ne? Also Joan Bates kommt dann, die beiden finden dann zueinander. Das ist dieses so, wir sind vielleicht morgen eh alle tot. Und dann gibt man seinen Gefühlen und Wünschen und Gelüsten nach und dann schläft man miteinander. So, das ist super. Dann ist der Film plötzlich auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Das sind auch andere Mittel, mit denen gearbeitet werden. Der wird anders inszeniert, der kommt viel mehr über Atmosphäre und POV. Also man guckt mit Bob in die Welt plötzlich. Und da habe ich auch gedacht, oh, was passiert denn jetzt? Und super. Und dann wird das rausgenommen. Ja, man kann jetzt argumentieren, dass es darum geht, es war dieser eine Moment, one moment in time, wo es eben, also um dieses Gefühl, dieses sehr besondere Gefühl in dieser Nacht, in diesem, die Welt hält im Atem an, um das einmal zu zeigen, wechselt man die Mittel. Dann auch ja schon beim Schreiben, ne? Also, was vorher viele Szenen sind, in denen Menschen miteinander reden oder Musik gemacht wird, sind plötzlich dann zwei, drei Drehbuchseiten, auf denen man nur noch Regieanweisungen schreibt, weil nichts mehr über Dialog kommt. Man schreibt schon gewisse Perspektiven rein. Das machen wir ja auch so, ne? Also, diese Entscheidung fällt nicht in anderen Departments, so. Muss nicht. Nee. Im guten Drehbuch machen wir das, so. Ja, aber ich glaube, es hätte dem Film gut getan, das öfter mal zu nutzen. Also eben nicht nur mit, hier ist ein Fernsehausschnitt zum March of Washington, Bürgerrechtsbewegung. Das ist so verschenkt, weil ich glaube, man hätte halt Bob viel mehr verstanden. Weil der Mann ist ja nicht nur zufällig in der Zeit, er hat ja die zwei Hymnen geschrieben, dieser ganzen Generation, dieser ganzen Dekade mit Blowing in the Wind und The Times Are A-Changing. So, das ist, also da ist die Verbindung auch viel näher und ich glaube, das wird dann auch so wie so Informationshäppchen-Talks und eben auch nicht für alle so eingefügt. Und das sind ja alles eigentlich die Verbindungen, in denen. Also die Verbindungen, die den Konflikt aufmachen müssten für die Figur und was eigentlich, glaube ich, hätte erzählt werden müssen. Also, oder?
Bin ich total bei dir.
Ja.
Ich muss das jetzt aus deinem Mund hören.
Oh.
Ich muss das jetzt einmal aus deinem Mund hören. Nein, das ist, also ich glaube, es ist klar geworden, dass ich not my cup of tea mit diesem Film nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Aber findest du, dass das ein guter Film ist?
Nee, es gibt Elemente, die sind sehr gut gemacht. Also das Szenenbild ist unglaublich, finde ich. Also man kriegt schon das Gefühl von, ich bin jetzt da in der Zeit, aber das ist kein guter Film dann insgesamt. Nee, ich finde, der Film hat's, also nein, das haben sie nicht hingekriegt. Sie.
So, dieser Film ist ja wahnsinnig gehypt gewesen, ja. 2024. Mhm. Und ich kann mir jetzt eine Wertung leider nicht verkneifen, aber ich versuche es mal wertfrei zu formulieren.
Bitte?
Dieser Film hatte 8 Oscar-Nominierungen bei der Oscar-Verleihung 2025. Bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Kostümdesign und bester Ton. 8 Oscar-Nominierungen. Und die Oscar-Nominierungen sind ja schon auch irgendwie ein Label, ne? Also das ist ja irgendwie schon auch ein Zeichen für, ja, eigentlich meistens recht gute Filme. Ja. Und dieser Film hat keinen einzigen Oscar mit nach Hause genommen.
Ja.
8 Nominierungen, kein Gewinn. So, was sagt uns das? Was sagt uns das über die Qualität des Filmes oder über das Jury-System der Academy of Motion Picture Arts and Sciences? Was sagt uns das? Also,
ja,
naja, kein Oscar gewonnen. Ich persönlich kann nicht sagen, dass sich das für mich ungerecht anfühlt.
Das sind dann auch Wertungen, die dann passieren, wenn eben der Film nicht, ich sage jetzt mal, gut genug war. Ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz stark hier das Drehbuch. Also es ist ganz stark, was erzähle ich.
Ist das Drehbuch jetzt für dich ein Indikator, dass der Film nicht gut oder
ja,
dass
nicht
er teilweise gut
ist? Nein, dass er nicht gut ist. So,
okay.
Also, weil ich jetzt nicht sagen würde, es ist irgendwie merkwürdig inszeniert oder die schauspielerischen Leistungen sind schlecht oder so. Das ist alles gar nicht, das Szenenbild wirkt unrealistisch oder man kann ganz viele Dinge wirklich unter sehr gut abheften. Aber du erzählst halt das Falsche und du erzählst es auch falsch. Das ist meine Meinung. Also, weißt du, was ich meine?
So.
Was haben wir da eigentlich ausgewählt? Auch nochmal, ich hatte es eben schon mal kurz, bin ich noch einmal hin zurück. Findest du, dass der Film vielleicht auch zu früh anfängt und viel zu lange braucht, bis Bob mal Bob Dylan will?
Naja, also, wenn man sagt, dieser Film ist eine Coming-of-Voice-Geschichte und dieser Film erzählt, wie Bob Dylan zu Bob Dylan wurde,
ja,
würde ich jetzt per se sagen, halte ich das nicht für verkehrt, dass man sagt, wir konzentrieren uns auf die Zeit von 1961 bis 65, weil das ist offensichtlich, also ich bin, wie gesagt, kein Bob Dylan, keine Expertin für Bob Dylan, aber das schien ja offensichtlich die Zeit zu sein, wo er sich künstlerisch irgendwie gefunden hat, seine Stimme gefunden hat und zu Bob Dylan wurde. Also so entnehme ich das diesem Film. Also insofern finde ich diese Entscheidung, gerade auch im Kontext der Zeit, was da alles war, ne, Kuba-Krise, Bürgerrechtsbewegung, Vietnamkrieg etc. pp., also diese aufgeheizte weltpolitische Lage, die ja was mit den Menschen gemacht hat. Also insofern würde ich deine Frage jetzt mit Nein beantworten. War das falsch, was die sich da als Fokusfenster ausgesucht haben? Hätte man vielleicht einen unterhaltsameren Film mit anderen Schwerpunkten erzählen können? Die Frage würde ich mit einem sehr wahrscheinlich Ja beantworten. Aber jetzt nennen wir hier mal Ross und Reiter. Komm, wir nennen jetzt hier mal Ross und Reiter. Wer hat denn das Drehbuch geschrieben zu diesem Film? Das waren zwei Herren namens James Mangold und Jay Cox. Und ich erwarte, dass beim Namen James Mangold eine Glocke klingelt. Does it ring a bell, Lisa? Does it ring a bell? Natürlich.
Ja.
James Mangold?
Ich weiß. Ich hab's auch nochmal angeguckt. Ich habe einen Blackout gerade. Ich weiß es nicht.
Nein, James Mangold hat auch Regie geführt. Also er hat das Drehbuch hier geschrieben und die Regie geführt bei Like a Complete Anna. Wo hat er denn noch Regie geführt?
Walk the Line.
So,
Johnny Cash.
Walk
so, das, ich wusste
the
gar
line.
Nicht, dass Mangold hat so viele Dinge gemacht.
Das
ist einer der
absolut
genrewechselndsten Regisseure
da
überhaupt.
Da hast du
ich
vollkommen
nicht,
recht.
Walk the Line, ja. Johnny Cash.
Walk the Line
Biopic.
Von 2005. Und diesen Film habe ich geliebt.
Der war fantastisch.
Absolut geliebt.
Grandios.
Das ist ein fantastischer Film, weil auch da, ich bin keine Johnny Cash-Expertin so. Aber was ich da sehr gespürt habe, war das Struggeln, die Verzweiflung, diese epische Liebesgeschichte zwischen Johnny Cash und June Carter. Drogenprobleme, also alles, was irgendwie so eine Künstlerbiografie ja auch irgendwie emotional aufheizt, sag ich mal. Und ja, diesen Film hat James Mangold auch inszeniert, also offensichtlich kann er das ja. Und du hast vollkommen recht, James Mangold ist ja ein Chamäleon in der Inszenierung. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, ein paar Sachen rauszuschreiben. Was hat er noch alles inszeniert? Also wo hat er Regie geführt? Das sind so völlig unterschiedliche Filme, wie beispielsweise Indiana Jones und das Rad des Schicksals, mhm. Wolverine, Night and Day, das war so ein Actionfilm mit Cameron Diaz und Tom Cruise. Todeszug nach Yuma, Identity und ein Film, den ich wahnsinnig großartig fand, ist schon ein bisschen her, 1999, Girl Interrupted. Der deutsche Titel war Durchgeknallt mit einer sehr jungen Angelina Jolie und Winona Ryder. Ein fantastischer Film. Also der Mann, wie du es schon gesagt hast, springt ja auch durch die Genres.
Ja.
Und der kann es ja. Der weiß ja, wie es geht. James Mangold ist ja wirklich, ich sag jetzt mal, eine Regie-Ikone.
Mhm.
So, und vielleicht ist es das auch, wo ich jetzt hier einfach, wo ich mir denke, a complete unknown, deutscher Titel, like a complete unknown, what happened?
Ja, was du, ich würde sagen, sie haben die richtigen Leute eigentlich zusammengebracht. Also ich hätte auch James Mangold nach Walk the Line genommen.
Ja, ja.
Das ist richtig. Auch interessant, wie viel Johnny Cash dann vorkommt, in einem Ausmaß, in dem er gar nicht wirklich präsent war in den Jahren. Weil es ist so, im Zweifelsfall schmeiß ich da noch mal den Johnny rein.
Richtig.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ne? Ich habe dann auch noch mal in sein Oeuvre geguckt, um dann jetzt einen Blackout zu haben, um genau das auch zu denken. So, naja, alles richtig gemacht. Aber das ist ja das Spannende. Du kannst halt trotzdem daneben nehmen und noch mal kurz den Bogen zurückzuschlagen zu, ja, wenn ich eine Coming-of-Voice-Story, wie du gerade gesagt hast, erzählen möchte, völlig richtig, dann sollte ich mich auf den Zeitpunkt konzentrieren, 61 bis 65. Wenn ich aber als Konflikt wähle, Folk versus Electric, ja, und Bob Dylan wird erst in der Mitte des Films zum Star und hat bis dahin gar kein Thema mit Electric, dann habe ich falsch gewählt im Sinne der Verteilung. Also, wenn ich so sehr meinen Fokus darauf setze, dann hätte ich das Ganze bis zum ersten Plotpoint gemacht. Hier ist ein Junge, der kommt aus dem Folk. Der wird auch groß gemacht durch Folk-Legenden. Ja? So. Und dann kommt Electric rein und dann ist das, was ihn hin und her zieht, auch zu seinen Roots und da, ne, die Verpflichtung gegenüber der Leute, die ihn dann überhaupt ins Business geholt haben. Und dann ist da noch dieser sterbende Woody Guthrie und das kann er sich nicht von abbringen. So, aber wenn er hat diesen ganzen Konflikt nicht bis, also ich habe es mir aufgeschrieben, bei einer Stunde 20 spielt Bob das erste Mal elektrisch. Bis dahin hatte Bob gar kein Thema damit, das war aha, überhaupt nicht on his mind. Also wenn ich das zum Hauptkonflikt mache, dann muss es auch an der ersten Hälfte des Films ein Konflikt sein.
Ja, das stimmt.
So, also das ist, glaube ich, so jetzt, oh Gott, das war mir vorhin nicht klar. Ich glaube, das ist der Kern, wo ich mal glaube, unsere Hauptfigur hat nicht das Problem, dass der Film zum Hauptproblem postuliert.
Mhm.
So. Und am Ende, deswegen funktioniert das Ende auch ganz gut, weil dann ist es ja endlich sein Thema. Und dann sind da plötzlich die ganzen Leute, zwischen denen er eigentlich hin und her geschoben wird. Aber die erste Stunde ist nur, ich gucke dem Jungen dabei zu, wie er langsam berühmt wird.
Ja.
No problem.
Korrekt.
Ich möchte noch kurz zwei kleine Sachen zum Ende vielleicht sagen. Also ich wäre so ja am Ende. Bist du auch, hast du noch was?
Ich muss, glaube ich, noch ganz kurz, es geht aber ganz schnell, mein Zitat.
Um Gottes Willen, erklären. Ja, natürlich, ja. Bitte erzähl erstmal dein Zitat.
Picasso's overrated, das sagt Bob Dylan. Und ich finde das so wahnsinnig bezeichnend, weil Picasso ist natürlich nicht overrated. Und jemand, der jung ist und selber Künstler ist und gerne berühmt sein möchte, das ja schon auch oder ne, gehört werden möchte mit der Kunst, die man betreibt.
Ja.
Ich finde es wahnsinnig arrogant. Sollte wahrscheinlich auch ein Comic-Relief-Moment sein. Comic-Relief-Moment sind kleine, kurze Momente, wo auch gerade in Dramen oder Tragödien mal so ein bisschen eine lockere, aufgeheiterte Stimmung in den Film einfließt. Also einfach ein Späßle, ein kleiner Witz. So. aber ich finde, wenn Bob Dylan das sagt, irgendwie Picasso ist überbewertet, denke ich mir, wow. Verfestigt nur mein gefühltes Erleben von, du bist ein junges, arrogantes Arschloch.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht schön, wie sich unsere Zitate komplementieren, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben? Ist nicht schön. Ich hatte auch rausgesucht, ich muss ja immer mehrere stehen haben, ne, weil ich ja nach dir dran komme und ich weiß, welches du sagst, auch Picasso's Overrated. Und jetzt mache ich einen Callback zu unserer Folge zu Hex, Staffel 1, glaube ich. Da war nämlich dein Zitat, it's like watching Picasso sing. Und ich sage jetzt mal im allerbesten Sinne, zumindest ist es in diesem Film, wenn man Timothy dabei zuschaut, wie er Bob Dylan spielt und singt, it's like watching Picasso sing. Im Sinne von, ey Picasso, also ein Kürz, jetzt beim Guten, ins Gute gedreht.
Fantastisch.
Er ist sozusagen, man sieht den Picasso seiner Kunst. Ich drehe es jetzt mal dahin. Wow, dahin kamen jetzt aber auch noch mal alle möglichen Stränge zusammen.
Ah, love it. Und hört mal in die Folge rein. Ja. Hex, erste Staffel.
Ja, ja.
Ist, super. Ist eine gute Folge geworden. Hört mal rein.
Also auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich sage jetzt noch mal zwei schöne kleine Sachen, die ich mochte zum Schluss. So zum freundlichen Abbinden. Nach unserem faktenbasierten Nörgeln. Ist dir auch aufgefallen, wenn Bob Dylan am Ende beim Newport Festival ist, also großes Finale, ne? Und er sagt zu Al Cooper, dem Genie Al Cooper, was er da eigentlich für ein Clown-T-Shirt anhat. Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Er ist nämlich, Al Cooper ist in so einem grünen, sehr auffälligen T-Shirt, ne? Und Bob sagt so eine abfällige Bemerkung, Al, seriously, also hier dieses Clown-T-Shirt. Und er ist so, und Al ist halt, okay, und zieht es aus. Am nächsten Morgen, ne? Wenn Pete reinkommt, um dieses Heart-to-Heart-Gespräch zu haben mit Bob Dylan, bitte, bitte, bitte spiel nicht elektrisch gleich, hat er das T-Shirt an, das Clown-Shirt.
Echt?
Ja, er sitzt, mir da, nicht aufgefallen. Sitzt in diesem grünen Shirt und hört sich das an. Dann habe ich gedacht, das ist smart gespielt übers Kostüm, weil, was sagt einem das? Vielleicht fand Bob Dylan das Shirt zu cool und wollte nicht, dass Al Cooper das trägt und dann Aufmerksamkeit kriegt und jetzt dann trägt das lieber selbst. Zum Beispiel, Interpretation. Fand ich jedenfalls ein super, also ein schönes kleines Detail, weil ich da nämlich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und das mochte ich.
Sehr gut, sehr gut.
Und
da war ich mit den Augen wahrscheinlich schon die ganze Zeit beim Second Screen und habe E-Mails gecheckt. Und darum ist mir dieses Nugget durchgerutscht. Shame on me.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß auch irgendwie bestimmt am Ende was nicht mehr bei Gladiator. Also nur das ist halt wirklich ein sehr guter Film. Und ich weiß, dass es einfach nur Geschmack ist und ich damit nichts da nicht relaten konnte. So, dann fand ich einfach noch einfach schön die Klammer, die gesetzt wurde mit Woody. Woody Guthrie zu Beginn und zum Ende. Weil das natürlich noch mal man steht immer auf den Schultern von anderen und von Giganten und das war sein Gigant und das ist nochmal was, wo man ihm ein bisschen näher kommt, weil er da eine Verbindung hat. Schade nur, dass das alles so nicht stattgefunden hat. Also er hat ihn schon besucht, aber es ist nicht so wie da. Ne? Also das ist das Fiktionalisierte. Nur um da kurz auch nochmal in den Moment reinzugrätschen von der Seite. Aber die Klammer mochte ich sehr. Die war das ging ans Herz. Aber das ist natürlich auch, das ist ein Moment, in dem Bob emotional ist und menschlich und gerührt und jemand ihm was bedeutet, weil so richtig weiß man nicht, ob die beiden Frauen ihm jetzt zum Beispiel was bedeuten. Ja. Mhm. So, aber da soll jetzt noch nicht ungesagt sein. Die Performance von Monica Barbaro, Joan Bates, what the hell? Wie fantastisch das bitte. Also ich weiß nicht, ob sie es gesungen hat selbst. Also ich glaube es wirklich. Also ich glaube es, weil, also, oder auch die ganze Performance, also da war ich wirklich die ganze Zeit einfach nur gebannt. Das war.
Ja, völlig zu Recht hat sie dafür auch eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin bekommen.
Völlig richtig. Das hat mich richtig, da war ich wirklich dabei die ganze Zeit.
Ja. Das war alles, was wir an du, also ich habe gar nichts Schönes zu sagen, aber das war alles, was du an Schönem zu sagen hast über den Film.
Ja.
Okay.
Also, da wäre ich jetzt am Ende. Bleibt uns noch zu sagen, was wir als nächstes besprechen.
Wieder einen Film.
Wieder einen Film. der da heißt?
Wieder ein Film, der gehypt worden ist, ja, der auch für Preise nominiert war, der auch Preise gewonnen hat, den wir beide noch nicht gesehen haben. Und ich bin voller Vorfreude, wirklich. Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen in 2 Wochen über A Real Pain.
Yes! Excited? Auch einfach mal knackige 90 Minuten kurz. Kann man ja auch mal wieder machen. Send ich mal so raus in die Welt. Wir können auch einfach mal wieder 90 Minuten machen. Im Kino.
Absolut. Wir können natürlich auch die 3. Staffel von Schon gesehen, könnten wir auch komplett über Game of Thrones sprechen. Ja, nur so als Idee. Aber es ist halt schon so, diese epischen Serien mit 38 Staffeln und so weiter. Mhm. Das ist halt schon auch viel Lebenszeit, ne, die man da rein investiert.
Ja, das stimmt. Ich meinte, es ist aber tatsächlich auf Kino bezogen.
Bei Game of Thrones ist das gut investierte Lebenszeit.
Finde ich auch.
Auf Kino bezogen. Ja, du meinst, dass es nicht immer Filme sein müssen mit Überlänge. Das meinst
ja,
du. Sondern auch mal ein gut erzählter, knackiger 90 Minuten.
Ja, aber ich habe auch gestern Abend Mission Impossible 8 gesehen. Und der hatte ja nun mal, 3 Stunden.
4,5 Stunden?
Ja, so 12.
ja.
Genau. Deswegen 90 Minuten. Auch Einladung für euch. Guckt sie schnell weg.
Ja.
Schaut es gerne. Danke, ja, dass ihr heute wieder dabei wart. Anregungen, ja, Lob, Kritik, Feedback, wie immer über die bekannten Kanäle. In den Notes steht unsere E-Mail-Adresse und unsere Instagram.
Nicknames, nennt man das so? Instagram-Adressen?
So, wow. Also, wie ihr uns über Instagram erreichen könnt. So, entschuldigt, aha, Worte sind bei mir jetzt wohl alle. Schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut, bis in 2 Wochen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat großen Spaß gemacht, Lisa. Ich freue mich schon wieder, wenn wir in 2 Wochen über einen neuen Film
gleichfalls
sprechen.
Gleichfalls.
Bis dahin, bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.